Die Regisseurin und Drehbuchautorin Jutta Brückner bringt einen neuen Film über eine ziemlich komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung in unsere Kinos. Im Spiegel meiner Mutter mit einer absolut großartigen Corinna Harfouch in der Hauptrolle. Dieser Film ist der Abschluss einer Trilogie über Mutter-Tochter-Verhältnisse. Es ist ein Drama mit sehr starken, komischen, absurden und im Wortsinn fantastischen Elementen. Denn eine quasi illegal beschaffte alte Moorleiche im Keller spielt ja eine ebenso entscheidende Rolle wie das Verschwimmen von Zeitebenen, das Verschwimmen von Gegenwart und Vergangenheit, das Verschwimmen von Erinnerungen und Räumen. Jutta Brückner ist im Studio. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben es hier mit Ursula zu tun, Archäologieprofessorin. Ich würde mal schätzen, so in ihren frühen 60er Jahren.
Ungefähr, ja.
Ja, so Pi mal Daumen. Und ihre Mutter ist gerade verstorben, vor 2 Tagen verstorben. Und das löst unfassbar viel aus in dieser Figur. Was passiert dir? Was geschieht dir?
Ich glaube, jeder und jede, die schon mal erlebt hat, wie das ist, wenn die Mutter gestorben ist, weiß, es bricht plötzlich alles Mögliche auf, von dem man gedacht hat, das ist aber seit langem schon beerdigt. Und nun stirbt die Mutter und man muss sie beerdigen und man merkt, um Gottes Willen, ich stehe in einem Steinbruch von Erinnerungen, von Gefühlen, von Fantasien, von Schuld, von Liebe, von allem Möglichen und das alles vollkommen unsortiert. Ja. Und wie findet man sich in diesem Steinbruch zurecht?
Also bei mir war es sehr kompliziert. Es hat lange gedauert, ehe ich einen Ausgang aus dem Steinbruch gefunden habe, um es mal so zu sagen. Ich finde ja, Ihr Film ist ganz, ganz stark von Erinnerungsschüben geprägt, auf 2 Ebenen. Zum einen erinnert sich die Ursula immer mal wieder an ihre Kindheit und zum anderen erinnert sie sich an die Pflege, also wie sie ihre krank gewordene, demenzkranke alte Mutter gepflegt hat. Lassen Sie uns mal erstmal bei der Kindheit bleiben. Ich habe den Eindruck, das war keine schöne Kindheit für die Ursula. Was sagt sie?
Nein, es war keine schöne Kindheit für die Ursula und in gewisser Weise, aber auch wirklich nur in gewisser Weise, ist die Ursula auch ein Abbild von mir selbst und meiner eigenen Kindheit. Und zu meiner eigenen Kindheit kann ich nur sagen, es war eben eine Kriegskindheit. Und selbst mir ist es im Krieg nicht schlecht gegangen. Es gibt Menschen, denen ist es viel, viel, viel schlechter gegangen. Aber ich war ein Baby und als Baby bekommt man alle Ängste und Sorgen und alle Tumulte, die die Mutter versucht zu unterdrücken, hautnah mit. Das Baby merkt das alles. Bloß das Schwierige ist, dass ich, wenn die Kinder dann langsam größer werden, sogar wenn sie erwachsen werden, sie können sich nicht ganz klar daran erinnern, was eigentlich passiert ist. Sie können sich nur an ein Gefühl von Angst, von Panik, von ausgesetzt sein und, wie in meinem Fall, aber vielleicht ist auch das nicht nur persönlich, von großer Schuld erinnern.
Ja.
Ich erinnere eine Sache sehr klar. Wir sind von Tieffliegern bombardiert worden, sind aus dem Zug gesprungen und wir sind über eine abgemähte Wiese gelaufen. Und meine Mutter hatte in der einen Hand einen Koffer und in der anderen Hand oder an der anderen Hand, muss ich eigentlich sagen, zog sie mich. Ich war damals 2,5 oder 3 Jahre alt, so genau weiß ich es nicht mehr. Und natürlich konnte ich noch nicht wirklich schnell laufen und sie wollte mich auf den Arm nehmen. Das hat sie dann auch getan. Eigentlich war ich aber schon zu schwer, um auf den Arm genommen zu werden. Und der Koffer und mich und die Tiefflieger und das alles hat zu einem ganz unspezifischen Gefühl von Schuld geführt. Meine Mutter wollte sich retten, mich retten, sie tat alles, um uns beide zu retten und ich war ihr eine Last. Um das mal so ganz platt zu sagen.
Schuld ist ein großes Thema auch in Ihrem Film, im Spiegel meiner Mutter. Denn die Tochter, die Ursula, empfindet Schuld oder sie fühlt sich schuldig an dem Leben, das ihre Mutter gelebt hat. Und sie sagt an einer Stelle auch, hattest du überhaupt ein richtiges Leben? Was würden Sie sagen? Was hatte diese Mutter für ein Leben? Wir sind ja da so Pi mal Daumen in der Kindheit von Ursula in den 70er Jahren. Ja, das ist ja eine sehr bestimmte und eine sehr schwierige Zeit für Frauen in Westdeutschland. Was hatte die Mutter da für ein Leben?
Die Mutter hatte, wenn man es von außen sieht, kein schlechtes Leben. Und sie hat es auch geschafft, aus ihren eigenen, sagen wir mal, jugendlichen Defiziten herauszukommen. Sie hatte keine richtige Schulbildung. Und sie hat lange Zeit gearbeitet in einem sehr handwerklichen Beruf und hat es irgendwann dann geschafft, in einer Bibliothek eine Stelle zu bekommen. Und mit ungeheurer Energie hat sie es geschafft, dass sie zum Schluss zur Leiterin der Bibliothek wurde. Aber man kann sich vorstellen, was das für ein Kraftakt war. Und so gesehen hatte sie eigentlich ein gutes Leben. Aber da waren erstens diese vielen, vielen Ängste eines Lebens in Deutschland in 2 Kriegen. Und zwischen den Kriegen war es auch nicht lustig. Und da war zum anderen so viel Unausgefülltes. Etwas, was sie gerne gemacht hätte, was sie gerne erlebt hätte. Das ganz große Glück. Jeder von uns hat ja manchmal sehr verschwiemelt oder auch sehr verborgen eine gewisse Sehnsucht nach dem, was das Glück sein könnte. Die ist bei Frauen vielleicht sogar ein bisschen größer als bei Männern, aber das ist eine reine Vermutung. Sie dürfen mir jetzt widersprechen.
Nein, würde ich gar nicht mal tun. Aber weil das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns bei der Figur bleiben, bei dieser Mutterfigur. Hat sie die Fähigkeit auf ihre Tochter, also wir erleben dann die Erwachsene Ursula, hat die Ursula in der Kindheit Emotionen bekommen von ihrer Mutter? Gefühle, Liebe oder Kontrolle?
Kontrolle.
Kontrolle.
Vor allen Dingen Kontrolle. Und das ist ein wirklich sehr weibliches Schicksal. Okay. Weil die Bundesrepublik in den 50er Jahren und noch bis in die 60er Jahre herein war enorm prüde. Und wenn ich es sehr überspitzt ausdrücke, dann kann ich sagen, das Wirtschaftswunder ist auf den Knochen der Frauen aufgebaut worden. Nicht nur auf denen, die also als Trümmerfrauen da ihre Eimer geschleppt haben, sondern auch auf der Unterdrückung der Frauen, die ganz vieles nicht durften. Und es gibt sogar also im Bundestag wurde darüber gesprochen, dass der Anstand der Frauen, und das hieß natürlich ihr erotischer, ihr sexueller Anstand, ein Beweis dafür sei, dass Deutschland wieder ein anständiges Land sei. Okay. Die Frauen hatten die Pflicht, das wieder gut zu machen durch ihre Unterordnung und durch den weiblichen Anstand, was das ganze Land verbrochen hatte.
Jetzt schauen wir uns mal die erwachsene Ursula an, die Archäologieprofessorin, die ihre Mutter gerade verloren hat. Und sie erinnert sich, das ist der zweite Erinnerungsanteil in ihrem Film, sie erinnert sich daran, wie ihre Mutter hilflos war, demenzkrank, wie sie gepflegt hat und wie überfordert sie eigentlich war, wie sie zwischen Liebe und Wut immer hin und her pendelt. Fantastisch gespielt von Corinna Harfouch. Warum war es Ihnen so wichtig, dieses Umkippen der Mutter-Tochter-Beziehung quasi in der Demenzpflege auch zu zeigen und uns zu geben?
Das kriegen ja alle Kinder mit, deren Eltern hilflos oder im schlimmen Falle auch dement werden. Plötzlich wird man zur Mutter der eigenen Mutter oder vielleicht sogar zum Vater des eigenen Vaters. Und die Rollen kehren sich um, aber diese Mutter in meinem Film ist ja nicht vollkommen dement. Die hat ja auch helle Momente. Und sie hat Momente, wo diese alte Anspruchshaltung und auch ein bisschen von der alten Wut, du bist meine Tochter, du hast für mich gefälligst da zu sein, das kommt ja auch immer wieder durch. Ja,
sei dankbar.
Sei dankbar.
Ja.
Sei dankbar oder auch an einer Stelle. Und das hat meine Mutter tatsächlich mal zu mir gesagt, du bist doch mein einziger Besitz.
Ja. Der Satz fällt auch im Film. Der hat mich sehr getroffen, als ich den gehört habe.
Sie können sich vorstellen, wie der mich getroffen hat, natürlich. Als meine Mutter mir das sagte.
Ja. Kommen wir zu den, wie ich sie empfinde, fantastischen Elementen des Films. Da gibt es ja diese Moorleiche, die da so halb illegal irgendwie in den Keller des Instituts geschafft wird. Eine Moorleiche mit Kind. Dann gibt es eine Assistentin, über die wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten, weil das ist eine sehr schöne Pointe im Film, die eine ganz diffuse, fast schon mystische Rolle in diesem ganzen Film spielt. Und dann gibt es diese verschwommenen Erinnerungen und Zeitebenen. Warum haben Sie diese poetische, sehr poetische, aber eben auch so fantastische Ebene reingenommen?
Ich finde, dass Erinnerung in vielen Filmen falsch erzählt wird. Da ist eine reale Ebene und dann aus irgendeinem Grund, inzwischen macht man einfach einen Schnitt. In den früheren Filmen gab es dann immer einen Hall. Dann merkte man, aha, jetzt taucht die Hauptfigur in ihrer Erinnerung ab, muss man heute nicht mehr machen. Wir alle wissen, dass das jetzt sehr viel schneller gehen kann. Aber Erinnerung ist nie eine lineare, durchkomponierte Geschichte. Erinnerung besteht aus ganz vielen Facetten. Und wenn man selber drinsteckt, weiß man nie so ganz genau, ist das eigentlich richtig oder ist das falsch? Was erinnere ich denn da? Denn Erinnerung ist ja nie objektiv. Sie ändert sich auch mit der Frage, die man an die Erinnerung stellt. Sie erinnert sich mit dem Lebensalter, in dem man selbst steckt, wenn man sich erinnert. Das ist was ganz Gleitendes, das man nicht wirklich in die Hand bekommt. Und das wollte ich zeigen.
Und das geht bis in die Bildebene.
Ja, und das...
Ne, man sieht dann so das Moor und dann werden da komische Lampen oder Leuchten ins Moor geworfen und das Bild verschwimmt richtig, also das, was man sieht sozusagen auf der Leinwand verschwimmt. Das ist dieser Ausdruck der Erinnerung, die sich nicht wirklich fassen lässt.
Ja, und ich wollte auch eines ganz klar machen. In einem existenziellen Moment unseres Lebens sind wir der Erinnerung, auch den Fantasien, auch den Projektionen ausgeliefert. Wir können sie nicht steuern. Die haben uns in der Hand. Und wenn es wirklich so existenziell ist wie in diesem Film mit meiner Hauptfigur, dann ist man ausgesetzt. Man kann es nicht dirigieren. Man muss nur irgendwie aus diesem Trümmerfeld herauskommen.
Ja. Wunderschön, wie Corinna Harfouch quasi am Trümmerfeld kniet, ohne jetzt das Ende wirklich verraten zu wollen. Da geht es um eine Urne und wie alle möglichen Gefühle, 1000 Gefühle gleichzeitig durch ihr Gesicht und durch ihren Körper hindurchgehen. Und sie kann das alles zeigen, sie kann das alles präsentieren, was in diesem Film mit ihrer Mutter und ihr eigentlich eine Rolle spielt. Nun ist dieser Film ja ein Abschluss ihrer Trilogie, an der sie ja im Prinzip seit 1974 spätestens, erschienen ist der Film 75, arbeiten. Ja? Wo würden Sie sagen, sind die Zusammenhänge zwischen diesen zwei frühen Filmen, 1975 und 1980, und jetzt diesem Film Im Spiegel meiner Mutter?
Also diese beiden ersten Filme sind, ich habe das immer so gesagt, das sind die beiden Seiten derselben Medaille. Der erste Film ist rein das Leben meiner Mutter, erzählt von ihr selbst, weil ich mir erst mal klar werden musste, was ist das eigentlich für eine Frau, die ich nur als meine Mutter gekannt habe. Sie war ja auch mal eine Frau.
Tue Recht und scheue niemand, so heißt der Film, der Titel ist mir gerade eingefallen.
Genau. Ja, Tue Recht und scheue niemand, weil das war ihr Lebensmotto. Und sie hat auch wirklich Recht getan und niemanden gescheut. Sie hatte eine ungeheure Energie. Und wenn ich verteidigt werden musste als Kind, irgendwann hat mich meine Lehrerin am Ohr gezogen. Also meine Mutter ist also wie ein Racheengel in die Schule gelaufen, hat die Lehrerin zur Rede gestellt. So, und das musste ich tun, um mir sozusagen selbst die Erlaubnis geben zu können, den zweiten Film zu machen, der heißt Hungerjahre, in dem ich die wirklich schwierige Zeit, ich eine Teenagerin, gegen meine Mutter, man kann es nicht anders sagen, gelebt habe. Denn meine Mutter hatte belud mich mit all den Hoffnungen, die sie selbst in ihrem eigenen Leben nicht erfüllen konnte. Und sie hatte eine ungeheure Angst, dass ich mir mein Leben vermasseln würde, was damals schlichtweg hieß, ich verliebte mich, bekam ein uneheliches Kind und alles war aus. Das ist heute für Frauen wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße nachzuvollziehen, aber das war damals wirklich Schicksal. Wenn man sich mit einem Jungen einließ und tatsächlich schwanger wurde, dann war das Leben gelebt. Dann war vollkommen klar, man würde heiraten, man würde ein Kind kriegen, 2, 3, 4 Kinder, je nachdem, und man würde zu Hause bleiben. Man durfte noch nicht mal arbeiten, da musste man den Mann fragen, der musste seine Erlaubnis geben und. Diese ganze Unterdrückungsroutine der 50er Jahre. Und sie hatte eine furchtbare Angst, dass dieses mit Hoffnungen beladene Kind sich ihr Leben versauen würde. Und deswegen hat sie ein Übermaß an Kontrolle ausgeübt und das wurde wirklich also zum Ersticken.
Okay, ja, ähnlich wie im Film übrigens. Ne? Kurz zum Schluss, einer der vielen Aspekte dieses Films, der mir gefallen hat, ist, dass es hier eine ganz starke Solidarität unter Frauen gibt, unter den verschiedenen Frauenfiguren. Am Institut, das eine Großbaustelle ist, da funktioniert überhaupt nichts. Die Kolleginnen von Ursula helfen ihr aber aus. Da gibt es eine junge Frau, die sich fragt, was heißt es eigentlich, Mutter zu sein? Bin ich komplett überfordert? Es gibt eine ganz starke Solidarität unter den Frauen in diesem Film. Der Vater von Ursula taucht übrigens nach 56 Minuten im Film zum ersten Mal auf. Ich habe auf die Uhr geguckt, habe mich gefragt, wann kommt der Vater? Zurück zur Frauensolidarität. Ist das etwas, was der Ursula hilft, was vielleicht auch Ihnen geholfen hat?
Ja, enorm. Ich hätte diesen Film, also nicht nur diesen Film, ich hätte diese Trilogie ab 1974 nicht machen können, wenn es nicht damals schon die zweite deutsche Frauenbewegung gegeben hätte. Die hat uns nicht einfach nur geholfen, indem wir merkten, aha, ich stehe ja nicht alleine mit meinem Problem. Es sind ja Millionen andere Frauen, die haben ein sehr ähnliches Problem. Sondern es hat auch ganz konkrete Hilfe gegeben. Man hat sich gegenseitig gesagt, was geht, was nicht geht. Und plötzlich, weil wir einfach mehr waren, war es dann auch zwar befremdlich, aber trotzdem irgendwann dann auch normal, dass Frauen nicht mehr nur vor der Kamera standen und da irgendwelche Acts ausführten, sondern hinter der Kamera und die Kommandos gaben. Aber dieser Film, der ein fast reines Frauenteam hat, ist nicht so ausgesucht worden, nun, wir wollen jetzt ein reines Frauenteam nehmen. Nein, es hat sich einfach so ergeben, dass diese Frauen als Mitarbeiterinnen die qualifiziertesten waren dafür. Aber wie sehr das dann letzten Endes doch eine Rolle gespielt hat, habe ich in vielen Momenten gemerkt, aber ich erwähne jetzt nur einen. Die Dreharbeiten waren schwierig, weil wir viel zu wenig Zeit hatten und ich saß da und starrte ganz fasziniert auf einen Monitor und plötzlich wurde mir eine Decke über die Schulter gelegt und die Kostümfrau sagte, du zitterst, dir ist kalt.
Ja, das ist etwas, was sich tatsächlich als Haltung auch im Film findet, muss ich gestehen, muss ich sagen. Das ist ein schönes Schlussbild. Jutta Brückner, danke schön für den Besuch im Studio und für die Erklärung und für das Gespräch. Danke Ihnen. Die Regisseurin Jutta Brückner zu Gast auf Radio 3 im Gespräch über ihren neuen Kinofilm Im Spiegel meiner Mutter ab morgen in unseren Kinos und schon allein wegen der großartigen Corinna Harfouch ein absolutes Filmereignis, sehr zu empfehlen.